Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dubovicek am Mikrofon herzlich willkommen. Die Ärzte der Berliner Charité legen nahe, der russische Oppositionelle Nawalny sei vergiftet worden. Und der Kreml widerspricht prompt. Darüber wollen wir berichten. Um die Corona-Tests und Quarantänen für Reiserückkehrer gibt es Streit im politischen Berlin. Viel größer scheint aber jener um die längst überfällige Wahlrechtsreform zu sein, über die sich der Koalitionsausschuss zur Stunde beugt. Einig dagegen ist sich Schwarz-Rot bei der Einführung eines Lobbyregisters. Und unser Hintergrund ab 18:40 befasst sich mit der Situation im Libanon nach der schweren Explosion dort. Erst wollten ihn die russischen Ärzte gar nicht ausreisen lassen, Alexei Nawalny, nach seinem Zusammenbruch in einem Flugzeug. Das Ausfliegen gelang dann doch noch und die Ärzte in Berlin, in der Charité dort, haben bei ihren Untersuchungen einen Giftstoff gefunden, den sie allerdings noch nicht näher bestimmen können. Die Klarheit ihrer Aussagen in Bezug auf eine Vergiftung setzt die Bundesregierung unter Druck und die reagiert, wie Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Die Angelegenheit ist heikel und so hat sich Außenminister Heiko Maas erneut zum Fall Nawalny geäußert. Es ist das zweite Mal innerhalb von 2 Tagen. Das zeigt die Bedeutung, die der SPD-Außenminister der Angelegenheit zumisst. Heiko Maas während seiner Auslandsreise nach Ankara und Athen.
Das ist ein schwerwiegender Vorgang, auch aufgrund der Bedeutung, die Herr Nawalny hat für die russische Opposition. Deshalb ist es für uns unabdingbar, dass alles getan wird, um die Vorgänge aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Maß weiter.
Ich glaube, gerade in Deutschland, aufgrund der Ereignisse, die wir hier erleben mussten, mit dem Tiergartenmord oder auch dem Bundestagshack, täte Russland gut daran, deutlich zu machen, dass man aus Geschehenem gelernt hat. Und wenn man ein Interesse an guten Beziehungen hat zu Deutschland, aber auch zur Europäischen Union, könnte man jetzt einen guten Beitrag leisten.
So Heiko Maas heute Nachmittag. Der wichtigste russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny liegt unter Polizeischutz in Berlin im Krankenhaus. Hinzu kommt, 2 gegensätzliche Aussagen prallen im Moment aufeinander. Alexei Nawalny wurde Opfer eines Giftanschlags, das sagt die Charité mit Hinweis auf Laborbefunde. Nawalny wurde nicht vergiftet, so hingegen die Haltung der Ärzte im russischen Omsk, die ihn zuerst behandelt hatten, bevor er nach Berlin ausgeflogen wurde. Der Fall Alexei Nawalny wird unterdessen ein internationales Politikum. Frankreich hat die mutmaßliche Vergiftung als kriminellen Akt verurteilt und nannte eine transparente Untersuchung notwendig. Den deutschen Kurs hatten gestern bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel und Heiko Maas abgesteckt. Sie forderten, dass die Tat bis ins Letzte aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Ob das erfüllt werden kann, muss sich noch zeigen. Norbert Röttgen, CDU-Außenpolitiker und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, hat Zweifel. Röttgen deutete im ZDF an, dass er davon ausgehe, dass der Kreml über den Fall Nawalny Bescheid wusste. Und Röttgen geht sogar noch weiter.
Die wollen nicht nur den Einzelnen ausschalten, sondern sie wollen allen anderen Oppositionellen sagen, auch Überläufern, Opposition gegen den russischen Staat ist lebensgefährlich und wir kriegen euch, egal wo ihr seid.
Etwas zurückhaltender äußerte sich der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff am Morgen im Deutschlandfunk.
Bei Vergiftungen ist es einfach wahnsinnig schwer nachzuweisen, wer wirklich dahinter steckte. Waren es staatliche Stellen? Gab es einen Auftrag von oben? Das ist einfach sehr kompliziert herauszufinden.
Der russlandpolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Sergej Lagodinsky, der selbst russischer Herkunft ist, kennt Nawalny seit Studienzeiten. Lagodinsky forderte am Mittag im Deutschlandfunk:
Wir müssen hier auf eine internationale Untersuchung pochen, entweder bei der UNO, im Europarat, also in den Institutionen, wo Russland auch Mitglied ist. Das wird nicht einfach sein.
Ebenfalls in diesem Programm meldete sich die russische Oppositionspolitikerin Galina Michailova von der Jabloko-Partei zu Wort. Sie hat wenig Hoffnung auf Aufklärung.
Leider kaum vorstellbar. Keine von diesen Morden, die ich erwähnt habe, keine von diesen Vergiftungen wurde recherchiert und keine Verantwortlichen wurden dann verurteilt. Also ist alles so in der Luft geblieben.
Der Fall Nawalny hat das Zeug, zur nächsten Belastungsprobe für die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland zu werden, vielleicht sogar zwischen der EU und Russland.
Nadine Lindner berichtete. Und der Kreml in Moskau weist, wie angesprochen, die Behauptungen zurück. Man wundere sich darüber, heißt es dort, dass die Berliner Ärzte es so eilig hätten, das Wort Vergiftung in den Mund zu nehmen. Unser Russland-Korrespondent Tirko Gries.
Der Kreml sieht zurzeit keinen Anlass, Ermittlungen beginnen zu lassen. Sprecher Dmitri Peskow sagte, dazu sei zuerst ein Grund nötig. Der könne darin bestehen, dass man Kenntnis davon erlange, welche Substanz sich in Nawalnys Organismus befinde. Zurzeit sei dem Kreml nur bekannt, dass er aus einer Gruppe stamme, die Einfluss auf die Konzentration des körpereigenen Enzyms Cholinesterase nehme. Den Grund dafür konnten weder unsere Mediziner noch die Deutschen bislang feststellen. Leider ist noch keine Substanz bekannt. Die Untersuchungen zeigen sie nicht. Wir verstehen nicht, auf welcher Grundlage die deutschen Kollegen so in Eile sind, das Wort Vergiftung zu verwenden. Die ungewöhnlichen Konzentrationen in Nawalnys Organismus könnten auch andere Ursachen haben, vermutete Peskow. Das ist möglich auch durch die Einnahme und Verwendung unterschiedlicher Medikamente. Der Kreml-Sprecher sagte, man sehe keine Tendenz, dass in Russland Oppositionellen nach dem Leben getrachtet werde. Auf die Forderungen unter anderem von Kanzlerin Merkel, der Fall Nawalny müsse transparent aufgeklärt werden, ging er nicht ein. Parlamentspräsident Walodin wurde am Abend mit den Worten zitiert, man würde gern glauben, dass Angela Merkel auch so hilfsbereit aufgetreten wäre, wenn es einen beliebigen anderen russischen Bürger betreffe und nicht nur einen radikalen Oppositionellen.
Tilko Gries berichtete, und die mögliche Vergiftung ist nur ein Vorwurf, auf den Moskau dieser Tage reagieren muss. Internationale Politiker und Experten werfen Russland vor, den Machthaber von Belarus, Alexander Lukaschenko, zu unterstützen und das sogar möglicherweise militärisch. Weiter geht Lukaschenko gegen Oppositionelle vor, Oppositionelle, die davon überzeugt sind, dass sie die Wahl gewonnen haben. Eine davon ist Svetlana Tichanowskaja. Seit dem Wahlabend befindet sie sich im Exil und war von dort aus den Abgeordneten des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament zugeschaltet. Und unsere EU-Korrespondentin Bettina Klein hat zugehört.
Die Oppositionspolitikerin sprach knapp 8 Minuten in ruhigem Ton über die Situation in ihrem Land.
Today my country, Belarus, is in turmoil and crisis.
Mein Land ist heute in Aufruhr und Krise. Friedlich Protestierende wurden illegal verhaftet und geschlagen. Die Behörden wenden die Taktik der Einschüchterung, Angst und körperlicher Bedrohung an.
Fear and physical threat. This is taking place in the middle of Europe.
All das passiert in Europa, so Svetlana Tichanowska. Wir sind nicht mehr die Opposition, fuhr sie fort. Wir sind die Mehrheit. Eine friedliche Revolution finde statt, keine geopolitische, weder pro noch antirussisch, weder pro noch gegen die Europäische Union, versicherte sie.
It is neither a pro-Russian nor anti-Russian revolution. It is neither an anti-European Union nor pro-European Union revolution.
Die überwiegende Mehrheit der Abgeordneten im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments zollte ihr großen Respekt. Es waren Politiker aus der Fraktion Vereinigte Linke, die ihr die Legitimation absprachen und Machthaber Lukaschenko wie auch das Eingreifen Russlands als legitim verteidigten. Die 5 größten Fraktionen im Parlament hatten sich bereits vergangene Woche auf eine Resolution verständigt, in der sie unter anderem die Gewalt gegen Demonstranten verurteilen, die Wahlergebnisse nicht anerkennen und weitere Sanktionen fordern. Ähnlich hatte sich dann am vergangenen Mittwoch der Europäische Rat positioniert. Doch die Mehrheit im Parlament geht, wie so oft, darüber hinaus. Sie fordert beispielsweise explizit Neuwahlen unter fairen Bedingungen. Eine Forderung, die sich bei den Staats- und Regierungschefs nicht wiederfand.
How could this sentence be missing that we ask for new and free elections in Belarus?
Wie kann der Satz fehlen, fragte die sozialdemokratische Abgeordnete Kati Piri und verlangte eine Antwort vom Auswärtigen Dienst der EU. Die Forderung nach Neuwahlen galt einigen Staaten als zu weitgehend. Nicht nur Lukaschenko, auch der russische Präsident könnte sich angesichts eines solchen Szenarios bedroht fühlen. Und während der EU-Gipfel sich gegen jede Einmischung von außen wendete, hatten die Abgeordneten explizit Russland aufgefordert, jede Einmischung offen oder verdeckt zu unterlassen und die EU zu Gegenmaßnahmen aufgerufen. Wir sollten nicht naiv sein, so die Grünen-Abgeordnete Viola von Kramon.
We shouldn't be naive that Russia is already in Belarus very active and
Russland ist schon sehr aktiv in Belarus und kontrolliert die Sicherheitskräfte. Der Kreml hat Bodyguards für Lukaschenko gesandt, Medienvertreter im Staatsfernsehen wurden aus Moskau geschickt und wir sehen den Einfluss des Kreml auf der militärischen Ebene.
Lukaschenko, so on one hand is of course not a geopolitical game, on the other side we shouldn't be naive.
Dies war eine außerordentliche Sitzung des Auswärtigen Ausschusses. Im September soll das gesamte Parlament dann über einen Bericht zu Belarus abstimmen.
Bettina Klein berichtete. Zu Beginn unserer Sendung haben wir ihn bereits gehört. Heiko Maas, dem Bundesaußenminister, zum Kreml-Kritiker Nawalny hatte er sich geäußert, und zwar von seiner Reise aus nach Athen und Ankara. Und auch hier sprechen wir über ziemlich frostige Verhältnisse im Streit um Gas im östlichen Mittelmeer. Da bedarf es der Deeskalationsdiplomatie des deutschen Gastes, denn inzwischen rasseln die Säbel recht laut im Dreieck zwischen der Türkei, Griechenland und Zypern, Kriegsschiffe inklusive. Klaus Remme begleitet den Außenminister, erste Station Athen, jetzt Ankara. Gelingt es, Maas zwischen beiden Seiten zu vermitteln?
Ich wäre vorsichtig mit dem Wort, Herr Dobowiszek. Ich glaube nicht, dass es sich hier um eine Vermittlungsmission handelt. Es wird auch offiziell nicht benutzt. Ich glaube, es ist genauso, wie Sie eingangs sagten. Deeskalation, das ist das Motiv von Heiko Maas, sowohl in Griechenland wie auch jetzt in der Türkei. Ich stehe hier vor dem Außenministerium in Ankara und die Journalisten warten auf den Beginn der Pressekonferenz, nachdem Außenminister Çavuşoğlu hier seinen Gast aus Berlin begrüßt hatte. Dass sich das Ganze in die Länge zieht, verwundert nicht, glaube ich, denn auch die Gespräche in Griechenland haben sehr viel länger gedauert. Unter anderem hat er Heiko Maas anderthalb Stunden mit Ministerpräsident Mitsotakis geredet. Es geht darum, ein wenig von den Leitern herunterzukommen, denn wie Sie sagten, die Situation ist verfahren, die militärische Dichte nimmt zu, und Maas sagte, ein Funke genügt für eine Katastrophe, und er meinte damit nicht ein aggressives Kalkül von der einen oder anderen Seite, sondern möglicherweise ein Unfall bei Manövern, der dann in seiner politischen Wirkung explodieren könnte.
Worum geht es denn bei diesem Streit, der ja schon alt ist und ziemlich festgefahren scheint?
In der Tat, dass Gasvorkommen im Mittelmeer bekannt sind, das ist klar. Die Hoheitsgewässer sind auch seit Jahren umstritten, aber Probebohrungen, Alleingänge der Türken, das ist neu und das ist aus Sicht der Griechen eine Provokation, die man in Athen nicht gewillt ist hinzunehmen. Ohnehin glauben die Griechen, die besseren Karten zu haben. Sie haben internationale Bündnisse, ein Abkommen mit Ägypten, der diesen Streit auch sehr sorgfältig beobachtet als Gegenspieler zur Türkei. Sie haben das Forum Östliches Mittelmeer, wo sie sich verständigt haben mit Italien, mit Jordanien, mit Israel. Und die Türkei ist in der Hinsicht isoliert. Das Bündnis der Türkei mit der international anerkannten Regierung in Libyen, das ist natürlich ein Faktum, mit dem Erdogan versucht, aus dieser Isolation auszubrechen. Aber insgesamt glaube ich, dass die Vorstellungen zwischen diesen beiden so unterschiedlich sind, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, das zu tun, was Heiko Maas fordert, nämlich ein direktes Gespräch, die beiden Parteien an einem Tisch.
Wer könnte in dieser Situation tatsächlich vermitteln, wenn Heiko Maas es jetzt nur gelingt, zu deeskalieren?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, die EU ist natürlich in einer Situation, wo es um Druck auf zwei Partnerländer geht. Alleine deshalb ist Deutschland nicht unparteiisch, sondern Partei. Zypern ist betroffen, Griechenland ist betroffen, wir reden darüber. Und vor dem informellen Treffen der EU-Außenminister in Gümnich am Donnerstag und Freitag ist diese Mission auch ein Versuch, Spielräume auszuloten. Möglicherweise geht es um Sanktionen, möglicherweise geht es um Druck, mit der man versucht, die Türkei zu bewegen, an den Tisch zu kommen. Es gibt rein rechtlich gesehen sehr unterschiedliche Voraussetzungen, weil die Griechen die Seerechtskonvention unterzeichnet haben, der Vereinten Nationen, die Türken nicht. Also da wird sehr, sehr viel geredet werden müssen, und möglicherweise endet alles, wenn es denn gut geht, beim Internationalen Seegerichtshof in Hamburg.
Klaus Remme meldete sich aus dem Trost des Bundesaußenministers in Ankara. Das Corona-Infektionsgeschehen verschärft sich allmählich wieder. Nach Spanien und Teilen Kroatiens stehen nun auch Brüssel, Paris und die Gegend um Nizza auf der RKI-Liste der Risikogebiete. Wer aus diesen nach Deutschland zurückkehrt, muss sich in Quarantäne begeben und sich kostenlos testen lassen. So wollen es die Verordnungen der Länder. Doch wie es mit diesen Tests nach Ende der Sommerferien und der damit verbundenen großen Reisewelle weitergehen soll, darüber sind sich die Länder uneins. Oder anders gesagt, die Länder sind sich einig, nur Bayern nicht. Aus Berlin meldet sich Frank Kapellan.
Markus Söder ist nicht gut zu sprechen auf den Vorstoß der Gesundheitsminister. Erst führt man vor 2 Wochen die Tests ein und jetzt will man sie wieder abschaffen, ärgert sich der CSU-Vorsitzende. Der Bund muss die Testkapazitäten mit Hochdruck ausbauen, fordert Söder. Und spätestens bei der Telefonschalte zwischen Kanzlerin und Länderchefs am Donnerstag will der bayerische Ministerpräsident das Thema noch einmal ansprechen. Und auch seine Gesundheitsministerin Melanie Hummel deutet an, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Die Tests an Flughäfen und Autobahnen müssten weiter kostenlos angeboten werden.
Wir haben dadurch in Bayern 3000 Personen feststellen können, die eben infiziert waren, die sich daraufhin einstellen konnten, sich so zu verhalten. Und wenn wir jetzt wieder nur Quarantänepflicht haben, dann finde ich, ist das sehr schwer überprüfbar.
Der Druck auf Jens Spahn wächst. Bei einem Besuch in Düsseldorf verteidigt der Gesundheitsminister sein Vorhaben. Es ist richtig, die Testkapazitäten zum Herbst und Winter wieder stärker auf das Gesundheitswesen auszurichten, erklärt der Christdemokrat. Für ihn gehe es darum, die besonders Verwundbaren und Hochbetagten in Krankenhäusern und Pflegeheimen zu schützen.
Wir müssen, wenn die Reisezeit vorbei ist, die Testkapazitäten wieder stärker auch auf Pflege und Gesundheit ausrichten.
FDP-Fraktionsvize Michael Theurer spricht von einem gesundheitspolitischen Offenbarungseid der Bundesregierung. Testen ist wichtig, dass das jetzt in einer Nacht- und Nebelaktion von Herrn Spahn über Bord geworfen wird, das ist ganz schlechtes Krisenmanagement. Mit der Pflicht zu einer mindestens 5-tägigen Quarantäne könnte auch der Reiseverkehr wieder vollständig zum Erliegen kommen, fürchtet der Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft. Für die Kanzlerin kommt diese Debatte zum falschen Zeitpunkt, denn in der Bevölkerung nimmt die Skepsis gegenüber dem Corona-Management ihrer Regierung weiter zu. Nach einer Umfrage des Forsa-Institutes ist nur noch knapp die Hälfte der Deutschen davon überzeugt, dass die Koalition die richtigen Maßnahmen ergreift. Vor diesem Hintergrund könnte auch die Debatte über weitere Verschärfungen an Fahrt gewinnen. Ostdeutsche Ministerpräsidenten insbesondere lehnen zusätzliche Beschränkungen etwa bei privaten Feiern grundweg ab. Sachsen-Anhalt kündigt heute eine schrittweise Rückkehr zur Normalität an. Bei Sport- und Großveranstaltungen, auch in Hallen, könnten wieder 2500 Zuschauer bei guten Hygienekonzepten auch deutlich mehr zugelassen werden. Selbstbewusst spricht der Ministerpräsident, Christdemokrat Rainer Haseloff, vom Sachsen-Anhalt-Weg.
Es geht darum, dass wir in Stufen in Veranstaltungsmodelle hineinkommen, die jeweils verantwortbar sind.
Ganz anders scheint das benachbarte Brandenburg vorgehen zu wollen. Dessen grüne Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher kündigt im RBB an, nicht nur für Konzerte oder Sportveranstaltungen, sondern auch für private Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern Obergrenzen festlegen zu wollen.
Wir haben jetzt auch erste Erfahrung, dass gerade die Kombination Reiserückkehrenden plus Feiern einige Risiken birgt. Ich denke, dass wir das gänzlich ohne Beschränkung lassen. Das ist nicht adäquat.
Auf Angela Merkel könnte also am Donnerstag eine muntere Runde zukommen. Ganz nebenbei stellt sich für ihre CDU dann vielleicht die Frage, in welchem Bundesland sie ihren Wahlparteitag zur Bestimmung eines neuen Vorsitzenden abhalten möchte. Derzeit ist dieses Großereignis mit 1001 Delegierten für Anfang Dezember in Stuttgart geplant.
Frank Capellan berichtete. Dissens mit Blick auf Test- und Quarantäneregeln für Reiserückkehrer. Stefan Detjen in unserem Hauptstadtstudio. Das steht auch im Koalitionsausschuss, der seit 15 Uhr in Berlin zusammensitzt, auf der Agenda. Doch verglichen mit dem eigentlichen Streitthema heute, der überfälligen Wahlrechtsreform, scheint das fast eher was für den Smalltalk am Rande zu sein, oder?
Naja, Herr Dobrowitschek, ich glaube, ganz so ist es nicht, wenn man sich die Agenda anschaut, die sich die Koalitionsspitzen neben diesem schwierigen und komplexen Thema Wahlrechtsreform vorgenommen haben, dann steht da auch schon einiges drauf. Es geht um die Umsetzung nach wie vor des milliardenschweren Konjunkturpakets zur Bewältigung der Corona-Folgen. Es geht, und da stehen die Chancen für eine Einigung ganz gut, um die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate. Die SPD hatte sich dafür sehr stark gemacht. Die Union wollte noch über Bedingungen sprechen. Es geht um einen vereinfachten Zugang zur Grundsicherung. Es geht um weitere Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft. Also das ist ein sehr umfassendes Paket. Es kommen noch ein paar andere Themen dazu. Unter anderem will man über regionale Auswirkungen des angekündigten Abzugs von US-Truppen sprechen. Da wird es auch um Geld für regionale Infrastruktur, Wirtschaftsförderung. gehen. Also viel auf der Agenda, aber in der Tat, das dicke Paket, wo nun wirklich auf den letzten Drücker, auf die letzte Sekunde fast eine Einigung, tja, zumindest theoretisch noch möglich ist, das ist das Thema Wahlrechtsreform.
Ja, und da stehen beide mit zwei Modellen sich gegenüber, Union und SPD, zwei Wahlmodelle, die den jeweils anderen politischen Partner benachteiligen würden. Das behaupten dann jeweils die Gegenseite. Erwarten Sie heute da eine Annäherung?
Das ist ganz schwer zu sagen. In der Tat, bis in die Stunden vor Beginn dieses Koalitionsausschusses am Nachmittag waren die Töne, die wir da gehört haben, noch mal sehr unversöhnlich, sehr verhärtet aus dem Munde des SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans, der sich schon in den vergangenen Tagen skeptisch geeinigt hat, ob da noch eine Einigung möglich ist. Auch CSU-Chef Markus Söder hat heute noch mal, wie schon am Wochenende, bei uns im Deutschlandfunk-Interview der Woche gesagt, dass die SPD da taktiere, auf den eigenen Vorteil schaue. Der gleiche Vorwurf geht wieder zurück zur Seite der Union. Ich glaube, ausgeschlossen ist eine Einigung dennoch nicht, denn eines muss man sehen, die Verhandlungen darüber wurden bisher in den Fraktionen von den Experten der Fraktionen vor allen Dingen geführt, von den parlamentarischen Geschäftsführern der Fraktionen auf der Ebene der Fraktionsvorsitzende. Jetzt kommt da nochmal nicht nur der Zeitdruck hinzu, sondern auch ein anderes politisches Gewicht der Verhandelnden. Die Parteivorsitzenden stehen jetzt unmittelbar mit in der Verantwortung. Die Bundeskanzlerin sitzt mit am Tisch und die alle haben nicht nur Mahnungen, wie sie zuletzt auch nochmal von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble kamen. Man müsse doch jetzt zu einer Einigung kommen im Ohr, sondern die wissen natürlich auch, welche Kommentare morgen auf die niedergehen werden, wenn sich diese Koalition jetzt in dieser für die Demokratie wichtigen und von den Akteuren selbst für wichtig, fast existenziell erklärten Frage der Wahlrechtsreform nicht einigen können.
Und im Kern geht es darum, dass der Bundestag nicht weiter aufgebläht ist. In letzter Sekunde haben Sie gerade gesagt. Bis wann müsste sich die Koalition denn einig sein, damit es rechtzeitig vor der Bundestagswahl über die Bühne geht?
Ja, sie müsste sich ja eigentlich schon längst geeinigt haben, denn das Prozedere zur Aufstellung von Kandidaten etwa in Wahlkreisen auf Ebene der Kreisverbände der Parteien hat ja schon begonnen. Es sind schon Kandidaten aufgestellt. Wenn man das, was beide Parteien nun in unterschiedlichem Umfang vorschlagen, umsetzen würde, nämlich die Zahl der Wahlkreise in Deutschland zu reduzieren, um auf diesem Wege zu einer Verringerung der Zahl der Abgeordneten, der möglichen Abgeordneten zu kommen, dann müssten die Wahlkreise nochmal neu zugeschnitten werden. Also ein kompliziertes Prozedere, Aufstellungen müssten nochmal wiederholt werden. Also auch die Umsetzung wäre schwierig, die einer möglichen Einigung heute noch folgen müsste.
Stefan Dietjen in unserem Hauptstadtstudio. Es gibt bei den Koalitionären in Berlin heute Abend also noch den ein oder anderen offenen Punkt zu klären. Einen weiteren hatten sie bereits vor dem Koalitionsausschuss abgeräumt. Dabei geht es um das sogenannte Lobbyregister, das vor allem die Opposition seit langem fordert. Zumindest gibt es jetzt einen Gesetzentwurf, wie Panayotis Gavrilis berichtet.
Das von CDU, CSU und SPD angekündigte Lobbyregister, es nimmt Form an. Durch ein Lobbyregister werde die Transparenz der demokratischen Willensbildung im Deutschen Bundestag nochmals gesteigert, heißt es in einem ersten Entwurf, der unserem Hauptstadtstudio vorliegt. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese fasst die zentralen Punkte so zusammen.
Die Schaffung einer Registrierungspflicht für diejenigen, die letztendlich Interessenvertretung wahrnehmen. Zweitens ist natürlich auch die Verpflichtung der Interessenvertreter auf einen entsprechenden Verhaltenskodex. Und gleichzeitig natürlich auch die Sanktionsbewährtheit und damit die Schaffung eines Ordnungswidrigkeitstatbestandes bei Verstößen letztendlich.
Wer sich nicht ins Register einträgt oder falsche Angaben macht, riskiert eine Strafe bis zu 50.000 Euro. Unter anderem müssen Name und Sitz des Interessenvertreters angegeben werden, der Interessenbereich und die Tätigkeit beschrieben werden. Angaben zur Branche des Auftraggebers sind nötig, auch wie viele Lobbyistinnen und Lobbyisten unmittelbar beauftragt sind. Auch die jährlichen Kosten für Interessenvertretung sollen erfasst werden. Allerdings müssen Personalkosten nicht angegeben werden.
Von daher glaube ich, ist das sowohl für diejenigen, die ehrlich und vernünftig Lobbyarbeit betreiben wollen, ein Gewinn, aber auch für die Abgeordneten letztendlich ein Gewinn, dieses Mehr an Transparenz zukünftig zu bekommen.
Die Definition, wer überhaupt als Lobbyistin gilt, ist bewusst sehr weit gefasst. Verbände, Agenturen, Anwaltskanzleien, NGOs, sie alle müssten künftig Angaben machen, wenn sie zumindest regelmäßig Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen wollen. Ausgenommen sind Stand jetzt unter anderem Kirchen- und Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften, große Arbeitgeberverbände und die Arbeitnehmerseite. Der Entwurf bezieht sich dabei auf InteressenvertreterInnen, die im Umfeld des Bundestags aktiv sind. Es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, sagt Dominik Meyer, Vorsitzender des Berufsverbandes der Politikberaterinnen und Berater DGPOL. Er kritisiert aber, dass ein Lobbyregister nicht für Ministerien gelten soll.
Eine Insellösung ist für uns sehr schwierig, weil wir große Sorgen haben, dass es dann verschiedene Regelungsmöglichkeiten gibt, immenser Bürokratieaufwand. Und transparenzmäßig wäre es am einfachsten, wenn man alle Bundesbehörden in einem Register abbilden könnte.
Das Innenministerium hatte gestern verkündet, dass ein spezielles Lobbyregister für das Kanzleramt und die Bundesministerien nicht geplant sei. Dafür gäbe es keine Notwendigkeit, so ein Sprecher, und verwies auf die institutionalisierten Regelungen im Umgang mit Lobbyinteressen. Die Organisation Lobby Control befürchtet, Indes-Unternehmen könnten ihre Lobbyaktivitäten weiterhin unter Verschluss halten, wenn sie einen Dienstleister zwischenschalten würden. Auch Britta Hasselmann kritisiert diesen ersten Entwurf. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion sieht die Koalitionsparteien in der Pflicht, nachzubessern.
Das greift doch alles viel zu kurz. Und mein Eindruck ist, wir kriegen hier allenfalls ein Lobbyregister light.
Nach jahrelanger Diskussion hatten sich CDU, CSU und SPD Anfang Juli erst nach der Affäre um den Abgeordneten Philipp Amthor auf ein verbindliches Lobbyregister geeinigt. Klar ist, ein solches Register würde einen erneuten Fall wie den des CDU-Politikers nicht verhindern. Dazu müssten Transparenz- und Verhaltensregeln für Abgeordnete geändert werden. Geplant ist das vorerst aber nicht.
Panayotis Gavrilis. Trotz des Kita-Ausbaus mit zusätzlichem Personal sind die Bedingungen für die pädagogische Arbeit dort vielerorts noch mangelhaft, zeigt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Tim Berke berichtet.
Von Rahmenbedingungen, in denen Bildung und Erziehung gelingen können, sind viele Kitas noch entfernt. Zwar tut sich etwas beim Kita-Ausbau in Deutschland. In den letzten Jahren sind viele Plätze geschaffen worden, die Personalschlüssel haben sich fast überall verbessert, aber es reicht nicht. Zu dem Schluss kommt die Bertelsmann Stiftung in ihrem neuen Ländermonitoring frühkindliche Bildung. Stiftungsvorstand Jörg Träger.
Im Bereich der Personalausstattung und auch der Ausbildungsqualität des Personals gibt es weiterhin erheblichen Verbesserungsbedarf und auch große Unterschiede eben in Deutschland zwischen den Bundesländern.
Die Stiftung hat offizielle Statistiken ausgewertet. Zum Stichtag März 2019, also weit vor der Corona-Pandemie, kamen demnach 8,8 Kindergartenkinder auf eine Fachkraft. Die Bertelsmann Stiftung empfiehlt einen Personalschlüssel von maximal 7,5 Kindern pro Erzieherin oder Erzieher. Während die meisten westdeutschen Bundesländer etwas besser dastehen, kommen in Ostdeutschland rechnerisch 3 Kinder mehr auf jede Fachkraft. Dafür ist das Personal dort besser ausgebildet. Es gibt verhältnismäßig weniger Assistenzpersonal wie Kinderpflegerinnen und dafür mehr voll ausgebildete Erzieherinnen. Um die Folgen von Personalmangel und fehlender Fachkompetenz einzuschätzen, hat die Fernuniversität Hagen im Auftrag der Bertelsmann Stiftung Kita-Teams befragt. In der qualitativen Studie kam heraus, dass die reine Betreuung zwar gewährleistet ist, die Aspekte Erziehung und Bildung aber häufig zu kurz kommen, so Träger.
Und Kita ist eben mehr als nur Betreuung. Chancengerechtigkeit wird im Kindergarten gestaltet und deswegen brauchen Kinder im Kindergarten Bildung, sie brauchen Erziehung, damit sie die Grundlage bekommen für ein fröhliches, gesundes und erfolgreiches Leben.
Viele Befragte sprachen von einem Spagat zwischen dem eigenen Bildungs- und Erziehungsanspruch und den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Auch Ursula Reinsch kennt dieses Spannungsverhältnis. Sie leitet eine Kita mit einem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt in Bielefeld.
Der Wunsch wäre natürlich eine Gruppenreduzierung, das ist klar.
Die empfiehlt auch die Bertelsmann Stiftung. Dazu müssen vor allem Fachkräfte her.
Soweit Tim Belke. Proteste gibt es nach Polizeischüssen auf einen Farbigen im US-Bundesstaat Wisconsin. Arthur Landwehr.
Ein Haus geht in Flammen auf, ebenso ein Müllwagen. Die Polizei schießt Tränengaskanister in die Menge. Mehrere hundert Menschen sollen es gewesen sein, die trotz Ausgangssperre in der Nacht gegen Polizeigewalt protestieren. Anlass sind Schüsse in den Rücken des 29-jährigen Jacob Blake in Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin. Was genau passiert ist, bleibt unklar, auch wenn es ein Video gibt. Die Polizei war zu einem Streit gerufen worden, an dem Blake nicht beteiligt war. Er habe mit seinem Auto angehalten, um zu schlichten, sagen einige. Zu sehen ist, dass Polizisten ihn am Hemd ziehen, als er sich in sein Auto lehnt, in dem seine 3 Söhne sitzen. Es wird 7-mal geschossen, Blake kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Warum die Polizisten schießen, bleibt unklar, ebenso ob Blake eine Waffe hatte. Wieder ein Polizist, der einen unschuldigen Schwarzen erschießt, heißt es in der Stadt, und die Lage explodiert sofort, wird gleichzeitig zum politischen Zankapfel. Das beweist wieder den systemischen Rassismus im Land, sagen Demokraten und Menschenrechtsorganisationen, greifen die Polizei an. Vor die stellen sich Polizeigewerkschaft und Republikaner. Erst ermitteln, dann urteilen, sagen sie. Jetzt soll die Nationalgarde wichtige Einrichtungen der Stadt vor Vandalismus schützen.
Das war der Bericht aus Washington von Arthur Landwehr am Ende unserer Sendung. Mein Name ist Mario Dobowiszek und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.